Brettl im Block aus seiner populärwissenschaftlichen Vorlesungsreihe Der Mensch als politisches Unwesen. Heute zum Thema Deutschland im Würgegriff der Volkstribune. Satire hat eine hohe Bandbreite oder vielleicht besser ausgedrückt eine große Bandhöhe. Sie reicht vom Wühlen im Dreck bis zu einer arroganten Sicht von oben aus dem Helikopter herab. Vom Aufdecken eines Blättchens am Boden, um den Mist sichtbar zu machen, den andere produziert und dann versucht haben, ihn zu verbergen, bis hin zu einer distanziert oder sogar abgehobenen Sicht auf das Geschehen da unten auf dieser Erde und dem Bemühen, dies irgendwie mit Hilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erklären. Sie reicht vom Aufzeigen der Tricks eines Herrn Lindner, das Scheitern der Sondierungsgespräche zu inszenieren und die Begründung mit der somit hohlen Formel lieber nicht regieren als falsch regieren schon Tage zuvor vorbereitet zu haben, bis hin zu der Suche nach den Motiven, die Menschen und hier vor allem Politiker veranlassen, auf eine gewisse Weise zu handeln. Wir wählen im folgenden Beitrag die letzte Variante und laden Sie heute zu einem Vortrag für potenzielle politische Entscheider ein. Er trägt den provozierenden Titel Im Würgegriff der Volkstribune. Möglicherweise ist eine abgehobene Betrachtungsweise einer der letzten Versuche der kritischen Auseinandersetzung, der uns noch übrig bleibt. Satire als akademische Vorlesung, eine wenigstens hoffentlich interessante Variante. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich bitte an ein, zwei oder vielleicht mehrere öffentliche Diskussionen, in denen es um den Austausch von Positionen zu irgendeinem Thema ging, das wir der Politik zuordnen. Es kann das Thema des Individualverkehrs, der Energieversorgung, des Gesundheitssystems oder sogar auch der Aufnahme von Flüchtlingen oder etwas ganz anderes sein. Beobachten Sie einmal in Gedanken, wie sich diejenigen verhielten, die gerade einen Redebeitrag von sich gegeben haben. Typisch ist der Blick in die Runde der anderen, aber in der Regel bleibt er nicht bei denen haften, die man überzeugen will, sondern eher bei denen, aus deren Lager man kommt. Es ist der beifallheischende Blick hin zu den Gesinnungsgenossen mit der mehr oder weniger verhohlenen Bitte um Anerkennung, wie gut man die Position des eigenen Lagers verteidigt habe. Der hat uns aber toll und schlagkräftig vertreten als Resümee, ist die beste Auszeichnung, die man erwarten konnte. Dies zählt mehr als vielleicht die Tatsache, dass man seinen Gesinnungsgegner ins Wanken oder wenigstens zum Nachdenken gebracht hat. Ein ebenso widersprüchliches wie merkwürdiges Phänomen, das aber mit Hilfe der Psychologie erklärbar ist. Zum einen erklärt die Motivationspsychologie, wie bedeutend das Bedürfnis der Zugehörigkeit zu einer Gruppe für einen Menschen ist und darauf aufbauend, wie labend es ist, in dieser Gruppe Anerkennung zu finden. Also haben wir damit eine erste Spur der Erklärung. Friedrich Glasl, ein österreichischer Konfliktforscher von internationalem Rang, zeigt, dass es bei unseren abendländisch-alpenländischen Nachbarn auch kluge Köpfe gibt und nicht nur kurz und noch kürzere, die diesen wählen. Glasl thematisiert unterschiedliche Varianten, eine Gruppe nach außen zu repräsentieren. Es gibt den Volkstribunen, der lautstark Parolen brüllend und das Schwert schwingend vor der Gruppe herläuft, im Grunde genommen aber ein von der Menge Getriebener ist, der im Falle seines Umfallens gemeuchelt wird. Er ist nicht wie der Senator, der zwar eine Heimat hat und von seinen Leuten die Legitimation für ein repräsentatives Amt erhielt, aber nicht unter dem Zwang steht, vor allem Vertreter der Interessen derer zu sein, die ihm das Mandat gegeben haben. Er hat den Auftrag, im Sinne des Gemeinwohls zu entscheiden, auch wenn dies möglicherweise gegen seine politische Heimat geschieht. Eine Rolle, die man in einem repräsentativen Staat eigentlich Abgeordneten zuschreiben möchte, die heute aber in Deutschland eher in dem heiligen Amt des Bundespräsidenten verortet scheint. Dann gibt es noch den Typus König im Exil. Er steht einer Gruppe vor, deren Vertretung eigentlich auf eine ideologische Ersatzfunktion beschränkt ist, nach dem Motto: Wenn ich und meine Gruppe etwas zu sagen hätten, dann, eine Rolle, die in Deutschland nun schon über Jahrzehnte fast lupenrein die Partei Die Linke vertritt. Wenn man es jedoch rhetorisch so geschickt macht, wie Gregor Gysi es zum Beispiel tut, bereitet dies wenigstens intellektuellen Genuss. Sehen wir einmal von dem Sonderfall Christian Lindner ab, der als Marketingchef sein eigenes Produkt vertreibt, und zwar sich selbst, und dabei die Partei FDP lediglich als seinen Vertriebsweg nutzt, ist der am weitest verbreitete Typus unter den politischen Führungsspitzen in Deutschland der Volkstribun. Er, der Volkstribun, meint, er ziehe mit seiner gesamten Energie seine jeweilige Partei hinter sich her und ist letztlich doch nur, wie schon dargestellt, ihr Getriebener. Er ist derjenige, der meint, er führe eine Gefolgschaft an, wird aber letztlich von der Meute nach vorne gedrängt. Flüchtet er dann vor dem Feinde, wird er rücksichtslos gemeuchelt. Die Geschichte ist voll von Gemeuchelten. Hinter jedem Seehofer steht ein potenzieller Söder und hinter diesem möglicherweise ein Dobrindt und dahinter vielleicht schon ein Scheuer. Die Gemeuchelten unterscheiden sich dann letztlich nur dadurch, ob ihnen zur vordergründigen Wiedergutmachung noch ein Denkmal gesetzt wird oder ob sie außerhalb der Friedhofsmauern begraben und damit ausgesetzt werden. Insofern ist der Blick in Richtung des eigenen Lagers die Rückversicherung, ob das eigene Überleben noch garantiert bleibt. Gerade die sozialen Medien sind es, die gegenwärtig dieses Verhalten einerseits erleichtern und andererseits in ihrer schädlichen Wirkung noch verstärken. Da werden Posts und Tweets in einer Geschwindigkeit produziert, die den Rückhalt unter den Freunden sichern und auch die eigenen Heldenbeiträge verbreiten soll. Was verloren geht, ist dabei die Vertrauensbasis unter denen, die gerade an Ort und Stelle konkret verhandeln. Wer verhandelt, muss die Denkverbote überwinden, die ihm die eigenen Leute so gerne aufbürden. Wer verhandelt, muss in der Lage sein, Positionen aufzugeben und nach Interessen zu fragen, die hinter diesen stehen und danach, ob Gemeinsamkeiten mit dem Gegenüber zu finden sind. Dies gelingt nur, wenn im Hier und Jetzt eine neue Vertrauensbasis für den gegenseitigen Austausch gefunden wird. Dazu ist auch das gegenseitige Offenlegen von, sagen wir einmal, eher intimen politischen Sachverhalten und Motiven erforderlich. Wer dem kurzfristigen Verlangen nicht widerstehen kann, solche intimen Details als Indiskretion nach außen zu tragen, ein Reiz, der gerade durch die millionenfache Verbreitung, die die sozialen Medien ermöglichen, erleichtert wird, verletzt das beim Verhandeln erforderliche Vertrauen. Ein Scheitern ist die geradezu notwendige Folge. Vielleicht wird als letztendliche Begründung angeführt, man hätte sein Gesicht wahren müssen. Da bleibt dem Satiriker nur noch die Frage, welches Gesicht ist es denn wert, mit solchen Mitteln bewahrt zu werden. Naja, Lindner hat ja einiges in sein Gesicht investiert, beziehungsweise in dessen Abdeckung. Die Bundesrepublik Deutschland in Bewegung zu bringen, braucht jedoch mehr als eine Haarverpflanzung und mehr als eine neue Fotostrategie, die nicht zufällig in Schwarz-Weiß daherkommt. Da hatte es der Martin Schulz zunächst einmal wesentlich leichter. Wie gesagt, zunächst. Er konnte sich mannhaft vor seine beleidigte Partei stellen und entschieden verkünden, mit den Schwarzen nicht wieder zusammen regieren zu wollen. Sekundiert wurde er dabei von Andrea Nahles, die noch im schwarzen ministerialen Gewande schon in forschfröhlicher Waschweibmanier drohte: Ab morgen kriegen Sie in die Fresse. Beide konnten sich dabei der Gefolgschaft ihrer Genossen sicher sein. Dieser Sicherheit wurden sie dann aber plötzlich beraubt, als man sie dann angesichts einer fehlenden funktionierenden Alternative an ihre staatstragende Rolle erinnerte. Wie bekommt man dann die erforderliche Wende hin, ohne einen Aufruhr zu verursachen? Das ist die große Frage. Und wenn die SPD-Spitze zu Weihnachten nur einen Wunsch frei hätte, würde sie sich einen ganzen Sack voll Argumente oder vielleicht nur das eine Schlagkräftige wünschen, mit der sie sich vor der Gefahr schützen könnte, gemeuchelt zu werden. Meine Damen und Herren, dabei findet die Auseinandersetzung über unsere Zukunft als Demokratie auf einem ganz anderen Felde statt als auf dem eines von der Scheidung bedrohten langjährigen politischen Paares mit dem Doppelnamen GroKo. Im Schatten dieses Ehestreits tummelt sich die neue Rechte und droht trotz eigener Querelen an Bedeutung zuzunehmen. Insofern ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass wir Weihnachten irgendwann in einer neuen Form feiern und symbolisieren, wie es der Karikaturist Martin Pierscheid befürchtet. Die Karikatur können Sie gerne in der Textdatei einsehen. Mit dieser Warnmeldung wünscht Brettl im Block ein besinnliches Weihnachten, allerdings vorausgesetzt, dass wir besinnlich nicht als rührseliges Beduseltsein verstehen, sondern als nachdenklich und nach dem Sinn fragend. Und hier trifft sich unser Weihnachtswunsch durchaus mit dem Ziel der Satire.